Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sören Brinkmann, guten Tag. Uns beschäftigt gleich das Milliardengeschäft Fußball-Bundesliga. Und das kann man in diesem Fall wörtlich nehmen, denn es ist mehr als 1 Milliarde Euro, die die Vereine der ersten und zweiten Liga bisher insgesamt pro Saison bekommen, allein für die deutschen Übertragungsrechte. Um die wird gerade wieder geboten, aber so ganz schnell entscheidet sich wohl noch nicht, wer in den nächsten Jahren welche Spiele zeigen darf. Die Auktion wurde gestoppt, ein einmaliger Vorgang. Es gibt einen handfesten Streit und Vorwürfe des offenbar Höchstbietenden. Das lassen wir uns jetzt einordnen. Außerdem bei Medias Res. Wie ein Influencer den Wahlkampf in Indien bestimmt und wie groß das Vertrauen in die Medien in Deutschland ist. Und an der Stelle machen wir direkt da weiter mit dem ersten Thema. Es ist nämlich in den vergangenen Jahren immer komplizierter geworden, die Frage zu beantworten, wer zeigt Fußball im Fernsehen, wobei auch im Fernsehen gar nicht unbedingt so einfach und treffend ist. Man denke an Streaming zum Beispiel. Da ist natürlich der langjährige Platzhirsch Sky. Eurosport war mal dabei. Mal wird Fußball bei der Telekom-Tochter Magenta gezeigt, mal bei Amazon Prime oder bei The Zone. Kurzum, mit nichts machen die Vereine ein so gutes Geschäft wie mit der Vermarktung ihrer Spiele. Heißt also, wenn die Übertragungsrechte oder wenn um die Übertragungsrechte gerungen wird, dann geht es um viel für die Vereine, aber auch für die TV-Anbieter und die Streaming-Dienste. Gerade jetzt wird über die Vergabe der Medienrechte für die Fußball-Bundesliga im deutschsprachigen Raum bis Sommer 2029 entschieden. Und es klingt ein bisschen nach Konklave. Dazu haben sich nämlich 6 Verantwortliche der DFL an einen unbekannten Ort zurückgezogen, damit niemand von außen Einfluss nehmen kann. Gestern Abend dann aber der überraschende Paukenschlag. Die DFL hat die Rechtevergabe vorerst abgebrochen. Über die Hintergründe habe ich mit dem Medienjournalisten Kevin Barth gesprochen. Was ist da passiert?
Ja, es gibt vor allem scharfe Kritik von einem der interessierten Medienunternehmen, nämlich The Zone. Also die machen folgenden Vorwurf: Sie hätten der DFL das beste Angebot für eines der Rechtepakete gemacht, hätten aber trotzdem nicht den Zuschlag bekommen, sondern ein anderer Mitbewerber, nämlich Sky. Und warum? Die DFL habe plötzlich unverhältnismäßige finanzielle Zusicherungen gefordert. Das sei vorher aber nicht üblich gewesen. The Zone hatte eine solche Zusicherung drin in diesem Angebot. Genauer gesagt eine rechtlich bindende finanzielle Garantie von der The Zone Group für ihre Tochterfirma im deutschsprachigen Raum. Und die besagt eben, dass ein Tochterunternehmen entweder so geführt wird, dass es seinen Verbindlichkeiten nachkommen kann, oder dass dann eben der Mutterkonzern dafür sorgt, dass genügend Kapital da ist. Also, wenn man so will, eine Art Elternbürgschaft. In jedem Fall führt so eine Erklärung dann dazu, dass das betroffene Unternehmen seine Bilanzen offenlegen muss. Aber laut The Zone habe man bei der DFL diese Garantie, die in den vergangenen Jahren immer ausgereicht hat, diesmal nicht mehr akzeptiert. Also stattdessen wollte man zusätzlich noch haben eine konkrete Garantie einer Bank. Und deswegen hat The Zone jetzt den Verdacht formuliert, dass sie bewusst benachteiligt werden. Man wirft der DFL konkret vor, dass sie gegen deutsches und europäisches Kartellrecht verstößt. Deshalb gab es dann gestern ein Beschwerdeschreiben eines Frankfurter Anwaltsbüros an die DFL und alle Vereine der ersten und zweiten Liga, also im Auftrag von The Zone dieses Schreiben. Die DFL hat diese Vergabe jetzt der Medienrechte vorerst gestoppt, weil sie das Verfahren schützen will. Die Verantwortlichen weisen aber diese Vorwürfe scharf zurück. Die Beschwerde von The Zone enthalte eine Vielzahl von unrichtigen Darstellungen und Verkürzungen von Sachverhalten.
Sie haben eben schon mal vom Rechtepaket gesprochen. In diesem Fall, bei diesem Streit, geht es jetzt um das Rechtepaket B. Das heißt, welche Übertragungsrechte sind da drin?
Ja, dieses Paket B ist wahrscheinlich das wichtigste und teuerste von insgesamt 15 Paketen, die da jetzt vergeben werden. Da geht es darum, wer fast 200 Begegnungen der ersten Liga live übertragen darf. Das ist mehr als die Hälfte aller Erstligaspiele. Konkret sind das die Einzelspiele am Samstagnachmittag und die Spiele am Freitagabend. In der aktuellen Rechteperiode sind es zwei unterschiedliche Pakete, aber genau das ändert sich eben ab 2025. Und schon im Vorfeld war klar, dass es hier mindestens zwei Interessenten gibt, neben DAZN, wie eben auch schon erwähnt, Sky. Und aktuell laufen vor allem die Spiele am Samstagnachmittag bei Sky. Und es sieht eben so aus, als hätte die DFL dieses neue Paket dann auch genau dorthin und eben nicht an DAZN vergeben.
Die meisten kennen wahrscheinlich auch Sky, wobei DAZN auch schon auf dem Markt der Übertragungsrechte aktiv ist, auch Spiele schon zeigt. Wer genau steckt hinter diesem Unternehmen? Was ist eigentlich dieses Unternehmen DAZN?
Ja, bei Sky gibt es ja auch noch TV-Übertragungen, Serien, Dokumentationen, Filme, Blockbuster, Kino etc. DAZN ist aber ein sogenannter Sport-Streaming-Dienst. Also den gibt es seit 2016 und inzwischen gehört er zu den größten Anbietern im Bereich der Sportübertragung. Dieses Unternehmen ja gehört mehrheitlich zur Beteiligungsgesellschaft des Oligarchen Leonard Blavatnik. Der stammt ursprünglich aus der Ukraine und ihm gehört auch der größte Teil der Warner Music Group. Erst gab es DAZN in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan, inzwischen dann auch in Italien, Spanien, den USA, Kanada und Brasilien. Im deutschsprachigen Raum überträgt DAZN seit 2019 Teile der Fußball-Bundesliga und seit mehreren Jahren auch schon fast die komplette Champions League. Ansonsten liegt ein Schwerpunkt auf internationalem Fußball und auch Fußball der Frauen. Und ja, insgesamt zeigt das Unternehmen ein gutes Dutzend von Sportarten, darunter Handball, Basketball und American Football. Zu Beginn kostete DAZN in Deutschland nur knapp 10 Euro im Monat. Das ist inzwischen was ganz anderes, weil das rechte Portfolio eben jetzt so groß ist. Also es gibt verschiedene Abo-Varianten bei DAZN. Bei der teuersten kann ich monatlich kündigen, zahle aber auch rund 45 Euro pro Monat.
Dann kommen wir aber nochmal auf das jetzige Vergabeverfahren. Das wurde jetzt erstmal unterbrochen. Heißt also, wie geht es da weiter?
Ja, das weiß die DFL wohl selber noch nicht so genau. Aktuell beraten sich die Verantwortlichen und grundsätzlich kann man schon sagen, hat wohl niemand so richtig damit gerechnet, dass so etwas tatsächlich jetzt passiert. Also das gab es bei Rechtevergaben in Deutschland noch nie. Die DFL will auch gegenüber dem Kartellamt darlegen, wie sie die Situation eben sehen. DAZN kündigt jetzt schon mal an, dass sie die Vergabe dieses Rechtepakets B auf jeden Fall anfechten wollen, notfalls durch alle Instanzen. Also da könnte es dann auch einstweilige Verfügungen geben. Eigentlich wollte die DFL in dieser Woche alle Live-Rechte für die erste und zweite Bundesliga vergeben. Man konnte aber bislang nur über dieses eine Paket sprechen. Nächste Woche hätte es dann alle Highlight-Pakete geben sollen, die da quasi unter den Hammer kommen. Da geht's dann zum Beispiel darum, wer die Spielzusammenfassung am frühen Samstagabend zeigen darf. Bislang ist das die ARD Sportschau. Ja, und Ende April sollte dann die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert werden. Also wer darf ab nächstem Jahr welches Recht übertragen, die Bundesliga in ihren verschiedenen Formen zeigen. Diesen Zeitplan können Sie jetzt bei der DFL wohl nicht mehr einhalten. Wie lange das jetzt alles noch dauert, ist ja schwer zu sagen. Ich denke aber, der DFL liegt viel daran, dass Sie diese Sache außergerichtlich klären können. Und wenn das klappt, verschiebt sich alles nur um ein paar Wochen. Jetzt darf man aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es mit Sky ja auch noch einen dritten Betroffenen gibt. Also wenn die DFL dann die Zusage für dieses Paket wieder von Sky zurückziehen sollte, könnte es also auch von dieser Seite Ärger geben. Sky wollte sich heute aber auf Nachfrage von mehreren Medien nicht äußern.
Kevin Barth zum Streit um die Rechtevergabe für die Fußball-Bundesliga. Hier ist der Deutschlandfunk, Medias Res. Es ist eine Wahl der Superlative. Indien wählt nicht einen Tag, nicht eine Woche, sondern bis Anfang Juni. Und da entscheidet sich im bevölkerungsreichsten Land der Welt, ob Narendra Modi Premierminister bleiben kann. Immerhin rühmt er sich damit, dass er noch nie eine Wahl verloren hat. Umso mehr dürfte er sich gerade jetzt vor Beginn der Parlamentswahlen über einen Mann ärgern, der vielleicht zur politischen Gefahr für ihn werden kann, der Politinfluencer Dhruv Rathi. Von Europa aus verbreitet er seine regierungskritischen Videos. Peter Hornung berichtet.
Wenn Dhruv Rathi loslegt, dann bewegt das Millionen.
Namaskar, Dosto.
Hallo Freunde, so grüßt er am Anfang seiner YouTube-Videos. Und Freunde hat er sehr viele. Alleine bei YouTube folgen dem Inder weit über 20 Millionen Menschen.
The greatest and most loved.
Als großartigsten und meistgeliebten YouTuber seiner Generation stellte ihn jüngst ein renommierter Journalist vor. Und wohl auch deshalb hat ein bestimmtes Video vor einigen Wochen so eingeschlagen. Darin fragte der YouTuber provokativ: Wird Indien zur Diktatur? Viele von euch mögen eine einfache Antwort darauf haben. Ganz offenbar nein. Wir können jede politische Partei wählen, die wir wollen. Der Politiker, der die meisten Stimmen erhält, kommt an die Macht. Also gibt es in unserem Land noch Demokratie. Aber so einfach ist es nicht. Dhruv Rathi listet eine halbe Stunde lang detailliert auf, was dafür spreche, dass Indiens Demokratie in Gefahr sei. Wie die Medien kontrolliert würden, wie Ermittlungsbehörden gegen die Opposition eingesetzt würden und wie es insgesamt darum gehe, Kritiker von Premierminister Modi und seiner hindu-nationalistischen Partei BJP zum Schweigen zu bringen. Es gehe ihm vor allem darum, sauber und präzise zu arbeiten, sagte er im Interview mit dem ARD-Hörfunk.
It is incredibly important to be factually accurate.
Es ist unglaublich wichtig, sachlich korrekt zu sein und deshalb zitiere ich seriöse Quellen für alles, was in meinen Videos präsentiert wird. Es ist oft die harte Arbeit von vielen unbekannten Journalisten, die diese investigativen Berichte schreiben. Und ich betrachte mich dabei oft nur als sekundäre Informationsquelle. Die primäre Recherche wurde von vielen verschiedenen Journalisten im ganzen Land durchgeführt. Und oft habe ich den Eindruck, dass deren Arbeit nicht ausreichend gewürdigt wird. In Indien sind es mittlerweile fast nur noch kleine, durch Abos und Spenden finanzierte Nachrichtenportale, die heikle Recherchen machen. Und so ist es vor allem YouTube, wo unabhängige Journalisten noch ein Massenpublikum finden. In Indien nutzt fast eine halbe Milliarde Menschen die Videoplattform. Damit sichern sie beliebten YouTubern auch ihr Einkommen über Werbung, die zwischen den Videos läuft. Dhruv Rathi selbst bezeichnet sich gar nicht als Journalist.
I like to refer to myself as a YouTube educator.
Er nenne sich lieber YouTube-Erzieher, sagt er. Es gehe ihm und seinem Team darum, komplexe Themen in einfacher Sprache zu formulieren. Zu Politik, Wissenschaft, Geschichte, auch zu sozialen Themen oder zu aktuellen Nachrichten. Rathi tut das allerdings nicht von Indien aus. Der 29-Jährige hat in Karlsruhe seinen Master gemacht. Er ist mit einer Deutschen verheiratet und spricht auch Deutsch.
Es ist nicht perfekt, aber ich habe über die Jahre einiges an Deutsch gelernt.
Inzwischen arbeitet er auch von Europa aus sicherer Entfernung sozusagen. Tatsächlich dürften seine Videos Indiens Hindu-Nationalisten von der Regierungspartei BJP kaum gefallen, gerade weil sie so viele Menschen im Land erreichen.
Unser Korrespondent Peter Hornung über den indischen Influencer Dhruv Rathi. Ein Faktor bei der anstehenden Parlamentswahl, die morgen beginnt. Und gleich 49, hier ist der Deutschlandfunk. Wir müssen nicht erst bei den Parolen von der Lügenpresse anfangen. Das Vertrauen in Medien wird oft schon brüchig, wenn Menschen zweifeln, ob ein Bericht wirklich genau so stimmt, ob alles bis zu Ende recherchiert wurde oder ob nicht doch Sichtweisen fehlen in der Berichterstattung. Seit vielen Jahren forscht die Uni Mainz, wie groß das Vertrauen bei den Menschen in Deutschland in die Medien ist. Nicht mal die Hälfte sagt, sie habe Vertrauen oder großes Vertrauen, wobei der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch vergleichsweise gut dasteht, da sind es 64%. Ganz hinten liegen die Boulevardzeitungen. Über die ganz aktuellen Zahlen, die gerade rausgekommen sind, habe ich vor der Sendung mit Nikolaus Jakob gesprochen. Er ist tätig am Institut für Publizistik an der Uni Mainz und ist mitverantwortlich für die Studie. Und ich habe ihn angesprochen auf eine Nachricht aus dem letzten Jahr. Da hieß es:
auch zu dieser Studie. Das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Medien ist leicht gesunken. Es liegt aber noch auf höherem Niveau als vor der Corona-Pandemie. In diesem Jahr klingt es fast genauso. Zeigt sich da also ein klarer Trend?
Ja, es ist so, dass wir ja diese Studie jährlich durchführen mit kleinen Unterbrechungen, die es auch mal gab. Aber eigentlich haben wir immer eine recht geschlossene Zeitreihe. Und da ist natürlich klar, dass man nicht jedes Jahr dasselbe Ergebnis produziert, sondern dass sich auch ein bisschen die Sichtweisen der Bevölkerung in den Zahlen niederschlagen. Und der Trend ist tatsächlich der, dass wir ein Absinken des Vertrauens von den Höchstständen während der Corona-Pandemie haben. Und dieses Absinken, das wir im letzten Jahr als einen Rückgang identifiziert haben, hat sich fortgesetzt. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir aus den Zahlen lesen könnten, dass das quasi die ohnehin schon seit 10 Jahren prognostizierte Vertrauenskrise allgemein ist, sondern wir haben, so interpretieren wir das im Augenblick, wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreicht. Also wenn Sie mal schauen, 2017 hatten wir 42%, 2018 44, 2019 43, jetzt haben wir wieder 44. Und unserer Interpretation nach sehen wir in den Zahlen quasi eine postpandemische Normalisierung der Zustände.
Das heißt, die Corona-Zeit war eigentlich der Ausreißer.
Richtig. Das haben wir damals schon gesagt, als uns alle gefragt haben, wie kann das sein, dass das Vertrauen von 43 auf 56% ansteigt? Ist das jetzt hier der neue Endzustand des Medienvertrauens? Und haben wir gesagt, das lässt sich ganz leicht interpretieren. Unserer Wahrnehmung nach ist das das gestiegene Informationsbedürfnis der sehr verunsicherten Öffentlichkeit hinsichtlich der Frage, was man nun konkret tun kann. Und dieses Bedürfnis ist natürlich verschwunden mit der undrängenden Pandemie. Und jetzt sind wir wieder dort, wo Normalisierung ist, also normale Verhältnisse gewissermaßen, so wie wir sie langzeitmäßig über viele Jahre gemessen haben. Das gilt auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der nach wie vor so 2/3 der Bevölkerung mit seinen Angeboten überzeugt.
Da haben Sie jetzt schon eine Interpretation geliefert, aber zugleich stecken wir auch jetzt in einer Zeit der Krisen. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, Sie schreiben selbst, in der Corona-Pandemie ging der akut gestiegene Informations- und Orientierungsbedarf mit größerem Vertrauen in die Informationsleistungen des deutschen Mediensystems einher. Ein solcher Effekt lässt sich derzeit für die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine oder in Israel und Gaza nicht beobachten.
Ja.
Warum?
Das ist relativ leicht zu erklären. Sie haben ja konkret, das gilt für Sie, für mich und die allermeisten Bürger da draußen, gar keine unmittelbaren, sagen wir mal, realweltlichen Einflüsse dieses Kriegsgeschehens im alltäglichen Leben zu verzeichnen. Natürlich erstmal, als die Energiepreise hochgingen, das war so ein Gefühl, als ob uns diese Kriege ja auch wirtschaftlich unmittelbar betreffen. Auch natürlich betreffen sie uns moralisch, ethisch, politisch, aber es ist was ganz anderes als die Frage, darf ich noch die Haustür verlassen? Muss ich mich impfen? Können meine Kinder noch in die Schule gehen? Das ist sehr offensichtlich, dass das eine andere Kategorie von Krise ist.
Das heißt,
die
Krisenzeiten sind gute Zeiten für Medien, so pauschal stimmt das nicht.
Das kommt eben auf die Gestalt der Krise an. Eine Krise, die mich in meinem Alltag so fundamental berührt, wie die Corona-Krise, die so einzigartig war über die letzten Jahrzehnte betrachtet. Schauen Sie mal, Krisen und Konflikte wie Ukraine und Gaza, solche ähnlichen Konstellationen gab es die letzten 70 Jahre ja immer mal wieder in unterschiedlicher Gestalt. Aber die Corona-Pandemie, die über 80 Millionen Leute in ihrem Alltag unmittelbar wirtschaftlich, gesundheitlich, in jeder anderen Hinsicht betrifft, so eine gab es ja eigentlich, soweit ich zurückdenken kann, noch gar nicht. Und das hat völlig andere Auswirkungen. Und deswegen müssen wir immer schauen, welche Krise hat besonderen Impact auf das individuelle Leben. Und dann steigt das Orientierungsbedürfnis. Wo muss ich mich impfen? Wie kommen meine Kinder in die Schule? Ist eine ganz andere Frage als, müssen wir die Ukrainer unterstützen? Und wo stehen wir bei Gaza? Ist eine ganz andere Frage.
Nochmal zu der Zahl, die Sie eben genannt haben, 44%. 44%, das ist die Zahl der Menschen, die sagen, wir haben Vertrauen in die Medien, ganz allgemein.
Genau.
Wenn man das einordnet in das, ja, im Vergleich zu anderen Systemen, sag ich mal, dann sehen wir, da liegen die Medien deutlich vor der Politik, vor den Kirchen, aber deutlich hinter Justiz und Wissenschaft etwa.
Genau, so ist es.
Kann man sagen, dass, wenn Vertrauen verschwindet, dass das auch zu einer Abwendung führt?
Das ist die große Frage. Also die Medien hatten schon immer so ein mittelmäßiges Vertrauen bei uns in Deutschland. Es war nie diese fundamentale Vertrauenskrise und es war nie eine Begeisterung für die Berichterstattung des Mediensystems. Die Leute haben mehrheitlich das Gefühl, ja, es gibt eine ganze Menge guter Angebote, denen ich vertrauen kann und ja, es gibt eine ganze Menge Angebote, dem nehme ich nicht alles ab. Und das ist eben anders bei der Wissenschaft. Da ist ein anderes Image dahinter, das ist eine andere Funktion, das Gleiche für die Justiz. Da hat man noch eine ganz andere Vorstellung davon, ob man vertrauen kann oder nicht. Und bei der Politik, das kann ich Ihnen sagen, das gilt für alle Demokratien, das gilt für die amerikanische, die britische, für die französische, da ist das Vertrauen traditionell immer auf letztem Platz. Immer schon gewesen. Ne? Das hat sich nie großartig geändert. Das Politikvertrauen ist immer das Niedrigste im ganzen Systemkomplex. Die Kirchen haben natürlich massiv verloren. Das hat konkrete Kontexte, die wissen wir alle. Also insofern kann man nicht sagen, dass die Leute sich abwenden, wenn das Vertrauen sinkt. Es gibt eine ganze Menge Beweise in der Forschung, die zeigen, dass auch Leute mit niedrigem Medienvertrauen trotzdem sehr intensiv auch die Medien konsumieren, denen sie nicht vertrauen. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man Medien konsumiert. Bild-Zeitung zum Beispiel hat das niedrigste Vertrauen, wird aber massenhaft konsumiert. Da wissen die Leute, es kommt mir nicht aufs Vertrauen an, ich werde aber gut unterhalten. Und es gibt natürlich eine Menge Leute, die sagen, ich habe gar keine Alternativen. Wenn es jetzt wirklich aktuell und akut ist, muss ich jetzt mal kurz in die Tagesschau gucken oder vielleicht beim Spiegel online recherchieren. Die sind am aktuellsten. Selbst wenn ich denen nicht vertraue, bin ich doch trotzdem auf dem guten Stand. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum man Medien rezipiert, unterschiedliche Motive und auch Leute mit wenig oder keinem Vertrauen konsumieren Medien.
Ein Wert Ihrer Untersuchungen, der liegt ja darin, dass Sie einen langfristigen Blick beschreiben können, einen langfristigen Blick haben, seit 2008 schon. Jährlich, Sie haben es eben angesprochen, gibt es diese Befragungen seit fast 10 Jahren. Und man sieht, wenn man eine Langzeitentwicklung sich anschaut, dass es auf der einen Seite ein steigendes Vertrauen über Jahre gab, auf der anderen Seite auch die Zahl derjenigen größer geworden ist, die sagen, sie hätten kein Vertrauen. Die
genau.
Zahl dazwischen, die Menschen, die sagen teils, die ist dann eher geringer geworden. Wie würden Sie diese ganz langfristige Entwicklung beschreiben?
Ja, das ist interessant. Das war auch etwas, was uns direkt aufgefallen ist. Und das haben wir damals als Debatten und als Polarisierungseffekt interpretiert. Es gab Zeiten, da war das Thema, vertraue ich in die Medien, ja gar kein aktuelles Thema. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den 90ern oder frühen 2000ern in Talkshows, in Editorials die Frage gestellt haben, sind die Medien überhaupt vertrauenswürdig? Klar, es gab alle möglichen Affären, es gab die Hitler-Tagebücher und alles andere. Aber diese große globale Debatte, gibt es eine Lügenpresse und so fort, das ist ein relativ aktuelles Ding. Und in diesem Kontext, ja, die letzten, ja, ich sag mal 10, 7, 8 Jahre herum, in diesem Kontext, als überhaupt die Frage aufkam, sollen wir unseren Medien vertrauen oder nicht? In diesem Kontext hat eine gewissermaßen eine Aktualisierung der Frage auch in der Bevölkerung stattgefunden. Eine Positionierung in der Bevölkerung stattgefunden. Leute, die sich früher gar keine Gedanken darüber gemacht haben, haben sich erstmals damit konfrontiert gesehen, dass man das überhaupt in Frage stellen kann. Und dann fand dieser Sortiereffekt da statt. Es gab also eine Debatte. Die Debatte haben die Leute rezipiert. Im Kontext dieser Rezeption haben sie festgestellt, hey, ich habe Vertrauen oder ich habe kein Vertrauen. Und erst in diesem Kontext ist diese Polarisierung erst entstanden. Das ist tatsächlich auch eine Folge dieses gesellschaftlichen Gesprächs, das wir über die Medien überhaupt erst jetzt seit dieser Zeit so intensiv führen. Vertrauen, das sagt die Vertrauensforschung sehr schön eindeutig, ist immer dann erst Thema und ja, konkreter Gegenstand des Denkens von Menschen, wenn es irgendwo in Frage gestellt wird oder verletzt wird. Solange wir nicht drüber diskutieren, darüber, ob wir unseren Eltern oder den Kindergärtnern oder Lehrern vertrauen oder dem Busfahrer oder der Fluggesellschaft, da machen wir das ja automatisch. Wir denken nicht drüber nach, wir steigen in den Zug ein oder in den Bus oder in die Fluglinie oder was auch immer. Und dann ist das ja auch der gewünschte Effekt von Vertrauen. Es spart uns Arbeit und Nachdenken und so fort. Erst wenn wir drüber diskutieren, kann man noch vertrauen, fangen die Leute an nachzudenken und positionieren sich. Und das lesen wir aus diesen Zahlen.
Sagt Nikolaus Jakob von der Uni Mainz, einer der Verantwortlichen für die Langzeitstudie zum Vertrauen in die Medien in Deutschland. Danke Ihnen ganz herzlich.
Gerne.
Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und das war heute unser Blick auf die Medienwelt. Medias Res im Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit dem Büchermarkt. Ihnen einen guten Tag.